Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Video werfen wir einen Blick auf die Aktie von Haier Smart Home, ein großer internationaler chinesischer Konzern für weiße Ware, Kühlschränke, Waschmaschinen. Die meisten haben vermutlich diese Marke auch schon mal gehört. Aber was viele nicht wissen, es gibt mehrere Börsenlistings, auch in Deutschland eins. Und wir haben eine spannende Sondersituation, weil es teilweise riesige Diskrepanzen zwischen diesen Listings gibt. Und wir haben uns heute vorgenommen, das Ganze mal so ein bisschen kritisch zu diskutieren. Ja, auch vielleicht so eine Art freundliches Streitgespräch zu machen. Wir werden uns natürlich nicht die Köpfe einhauen, aber hier einfach mal so ein bisschen Chancen und Risiken diskutieren. Und mit dabei heute sozusagen als Sparringspartner Lennart Marxen, der auch einen tollen Kanal hier auf YouTube betreibt, Moneyboxer, Börse und Wikifolio. Hallo Lennart, vielen Dank, dass du heute eingeschaltet bist.
Hallo Paul, ja, schön, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, und wir blenden mal deinen Kanal ein, weil du hast ja vor einem Jahr bereits ein Video über Haier aufgenommen. Das ist auch super angekommen, über 4000 Klicks und seitdem ist auch einiges passiert, auch auf deinem Kanal. Also ich habe auch mehrere Videos schon gesehen gehabt, beispielsweise fand ich sehr spannend, Westwing versus Home24 oder auch ganz andere Videos. Also an der Stelle auch von mir persönlich gern mal die Empfehlung hier an alle Zuschauer vorbeizuschauen beim Lennart, einfach wirklich ein toller Börsenkanal. Aber heute wollen wir uns jetzt die Haier-Aktie mal vornehmen. Es ist ja eine Aktie, die in Foren auch heiß diskutiert wird unter vielen Privatanlegern, viele, die hier auch investiert sind. Und da haben wir auf jeden Fall ein spannendes Programm. Zu Beginn aber, Lennart, kannst du noch mal kurz vorstellen, Haier, das Unternehmen, wer ist das eigentlich?
Ja, genau, sehr gerne. Also Haier, wie du schon gesagt hast, ist ein chinesischer Hersteller für Haushaltswaren. Und da muss man auch sagen, sie sind Weltmarktführer. Sie sind erst in den 80ern gegründet worden, sind mittlerweile wirklich ein multinationaler Konzern, haben Produktionsstätten in allen Regionen der Welt, machen so gut 30 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ungefähr so die Marktkapitalisierung, also Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1 ungefähr. Sind seit zig Jahren regelmäßig am Wachsen. Jetzt natürlich keine wahnsinnig großen Wachstumszahlen, was man bei dieser Art des Geschäfts eben auch nicht erwarten kann. Aber eben regelmäßig am Wachsen, auch während Corona. Sie sind profitabel, sie schütten eine Dividende aus und ich glaube, man kann sie so insgesamt als sehr solides und seriöses Unternehmen bezeichnen.
Ja, und ich denke, es gibt viele, viele Quellen, wenn man sich mit dem Unternehmen befassen möchte. Wir packen auch mal ein paar in die Videobeschreibung. Aber darum soll es jetzt heute nicht primär gehen, gerade weil es ja so ein großes, bekanntes Unternehmen ist, sondern um die Börsenlistings. Und wir haben hier mal eine kleine Folie, die Historie sozusagen der Listings, der drei Listings von Haier Smart Home. Das Unternehmen wurde bereits 1984 gegründet und 1993 ist man dann in Shanghai an die Börse gegangen. Die sogenannten A-Aktien, viele kennen das so ein bisschen vom Berkshire Hathaway, da gibt es ja auch verschiedene Aktien, A-Aktie, B-Aktie, also hier die A-Aktien des Ursprungs Listing und das wurde dann sozusagen ja erweitert. 2018 kam es dann zum deutschen Listing der D-Aktie und Ende 2020 dann nochmal zu einem weiteren, nämlich der H-Aktie, dem Hongkong-Listing. Und zu was das dann auch so ein bisschen geführt hat, gerade das letzte, wir werden nachher dann in der Diskussion sicherlich nochmal auch drauf zu sprechen kommen, ist auch, dass der Kurs dann kurzfristig sehr stark angestiegen ist, von unter 1 Euro in der Spitze sogar auf 2,50 Euro, mittlerweile wieder ein bisschen zurückgekommen oder sogar ein gutes Stück auf so rund 1,70, wo wir derzeit stehen. Lennart, kannst du jetzt nochmal so ein bisschen die Sondersituation beschreiben? Was hat es denn jetzt mit diesen drei Listings auf sich? Wir haben es natürlich schon erwähnt, aber kannst du das nochmal darstellen? Worin besteht jetzt diese Sondersituation und auch vielleicht dieses Börsenlisting Sanex? Was für ein Listing ist das eigentlich?
Genau, also ich glaube, genau der Punkt muss auch erklärt werden, weil sonst wird einem diese Sondersituation auch nicht hundertprozentig klar. Also grundsätzlich erstmal zu dem Markt. Man befindet sich ja, wie gesagt, so in dem Markt der weißen Ware. Und im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten hier, weil es ein Verdrängungswettbewerb ist. Entweder man wächst über Innovation, was Haier versucht zu machen. Der Titel ist ja auch Haier Smart Home. Das heißt, man versucht immer mehr in diesem Bereich Internet of Things zu gehen und sozusagen die Geräte intelligenter zu machen. Die andere Möglichkeit zu wachsen ist eben anorganisch, also durch Zukäufe. Und hier hat man 2018 dann, wie gesagt, diese D-Shares emittiert an der Sinex. Und diese Sinex ist 2018 auch erst gegründet worden. Es ist ein Joint Venture der deutschen Börse mit der Shanghaier Börse. Und der Gedanke war und ist es auch immer noch, dass man den Zugang für deutsche oder europäische Kapitalanleger für den chinesischen Markt vereinfacht. An und für sich ja auch wirklich eine gute Idee, finde ich. Auch gerade in der aktuellen Diskussion, würde ich sagen, trifft man so ein bisschen den Punkt der Zeit. Allerdings kann man, glaube ich, diesen ganzen Börsengang als relativ holprig und schwierig bezeichnen. Denn 2018 wurden diese Aktien dann emittiert. Damit sollte unter anderem eine Übernahme eines italienischen Haushaltswarenherstellers finanziert werden. Das heißt, diese Emission hat dann 2018 stattgefunden. Da gab es dann auch ein paar Ankerinvestoren. Allerdings hat man gesehen, dass es infolgedessen kaum Handel mit dieser Aktie gab. Und auch seitdem gibt es keine andere chinesische Aktie, die an der Sinex gelistet ist. Sprich, kaum einer kennt eigentlich dieses Konstrukt, weil es eben keine große Relevanz hat, weil es nur ein Unternehmen, nämlich Haier Smart Home, gibt, die dort gelistet sind. Wichtig zu erwähnen ist, dass diese deutsche Aktie, also die D-Share, und die steht dann eben für Deutschland und für Daegu, also für Deutsch im Chinesischen, dass die gleichen Rechte verbrieft wie eben auch eine A-Aktie in China. Sprich, die Dividende, die vom Unternehmen ausgeschüttet wird, ist bei der D-Aktie dieselbe wie bei der A-Aktie, obwohl der Preis bei der D-Aktie viel tiefer ist. Das heißt, die Dividendenrendite ist höher. Wichtig auch zu erwähnen ist, dass man sie Stand jetzt nicht konvertieren kann. Also wer eine D-Aktie hat, kann nicht sagen, ich möchte sie gerne tauschen in eine A-Aktie. Dann wäre ja die Arbitrage möglich und wir hätten diese Situation nicht. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. Dann gibt es das nächste Listing, das ist das Hongkong-Listing. Das ist dann erst vor einem guten Jahr dazu gekommen. Auch da hat man eine Übernahme getätigt und hat auch da wieder sozusagen die Emission der Kapitalerhöhung, also der neuen Aktien, dafür genutzt, die Übernahme zu machen, und hat sich eben auch nochmal für den asiatischen Kapitalmarkt geöffnet. Und jetzt haben wir eben drei Aktiengattungen. Also wir haben die D-Share, die H-Share in Hongkong und die A-Share in China. Und das Kuriose ist, dass wir in der D-Share, also in der deutschen Gattung, eben bei 1,70 Euro stehen und wir in Hongkong bei mehr als dem Doppelten stehen und in China nochmal ein bisschen darüber. Und das ist quasi die aktuelle Sondersituation.
Ja, und jetzt kommen wir eben zu dieser großen Frage. Ist das ein heißer Zock, der letztendlich schiefgehen wird? Oder ist es, das hattest du mal so betitelt, auch in einem Video, ein Free Lunch? Also als Fragezeichen natürlich, ist das sozusagen einfach, ja, geschenktes Geld? Wenn die Aktien doch gleich sind, wenn das 1:1 die gleichen Rechte, die gleiche Dividende ist, muss es sich nicht einfach annähern? Ist das nicht sozusagen, ja, einfach geschenktes Geld? Und das wollen wir jetzt einfach mal kritisch diskutieren. Wir haben drei Szenarien vorbereitet, die eintreffen könnten und wo dann möglicherweise eine Angleichung, also eine Aufhebung dieser Diskrepanz geschehen könnte. Und ja, das erste Szenario, wir blenden es hier mal ein, ist, dass ein größerer Investor aktiv wird. Lennart, was ist denn unter diesem Szenario genau zu verstehen? Wie könnte das aussehen und wie wahrscheinlich hältst du dieses Szenario?
Genau, also das Szenario würde bedeuten, dass ein Fonds oder irgendein institutioneller sich ein größeres Paket an D-Shares kauft. Und dann gibt es noch so als Zusatz zu diesem Szenario die Möglichkeit, dass dieser Investor eben nicht nur die D-Shares kauft, sondern gleichzeitig auch mit Haier in Kontakt tritt und für die Konvertierung zu Hongkong-Shares dafür einsteht, also das einfordert. Die Investor Relations Abteilung hat schon mal gesagt, dass wenn es Fonds gibt, also Institutionelle, die an Haier herantreten und sagen, sie möchten diese Konvertierung, dass sie dann sich auch dafür einsetzen würden. Das machen sie aber nicht einfach so, weil das natürlich regulatorisch relativ komplex ist in Hongkong. Hongkonger Börse ist ja auch als relativ gut regulierter Markt bekannt. Von daher würden sie das eben erst auf Kunden- bzw. Shareholder-Anfrage angehen. Ich denke, dass die größte Wahrscheinlichkeit, dass sowas wirklich unternommen wird, eben dann der Fall ist, wenn das ein größerer Anteilseigner ist. Deswegen bräuchte man da eben schon einen institutionellen. Die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, ich halte es schon für relativ wahrscheinlich oder möglich zumindest. Man könnte jetzt natürlich sagen, warum hat das bis jetzt keiner gemacht? Aber ich meine, diesen Punkt könnte man natürlich immer bringen. Es gibt da auch das schöne Gleichnis mit den zwei Ökonomen, die den 100-Euro-Schein auf der Straße sehen und der eine sagt dem anderen, ach, guck mal, 100 Euro, und der andere sagt, kann nicht sein, den hätte ja jemand aufgehoben. Also ich würde es absolut nicht ausschließen. Ich frage mich natürlich auch, warum macht es keiner? Der Grund für mich, warum das bis jetzt keiner gemacht hat, liegt, glaube ich, darin, dass die Liquidität in der Vergangenheit einfach zu niedrig war. Ja, kein Institutioneller will da rein, wenn er Sorge hat, da auch wieder rauszukommen.
Ich denke auch, das ist ja auch der bekannteste, sage ich jetzt mal, Grund, oder den man so nennt, für diese Diskrepanz, die Liquidität. Wir kennen das ja von Fonds, die einfach gar nicht in kleinere Werte rein dürfen. Also auch hier bei Haier jetzt, bei dieser D-Aktie, kommen vermutlich nur sehr aktivistische Investoren in Frage, sowas wie Hedgefonds, die vielleicht überhaupt das anrühren würden, weil, das hast du in einem Video auch mal gut dargestellt, die Gefahr ist natürlich, wenn man hier groß drin ist und mal verkaufen möchte, dass man dann selber den Kurs drückt, also gar nicht mehr wirklich rauskommt aus der Aktie, ohne riesige Verluste einzufahren. Und das ist in der Regel ein No-Go für institutionelle Anleger, die ja das Geld von anderen zumeist verwalten und hier eine große Verantwortung haben. Und ja, du hast es schon genannt, das ist auch das, woran ich gedacht habe. Naja, warum hat es denn bis heute noch keiner gemacht? Also die Situation besteht ja jetzt schon recht lange und gerade Hedgefonds sind ja jetzt nicht gerade Investoren, die schlafen, und die Sondersituation besteht jetzt schon seit mehreren Jahren. Darum, wie wahrscheinlich es ist, ich weiß es auch nicht, aber so war auch meine Intention, dass meiner Ansicht nach die Wahrscheinlichkeit zumindest sukzessive eigentlich eher sinkt und es vielleicht doch dafür spricht, dass es für institutionelle Anleger oder jetzt auch Hedgefonds eine zu heiße Sache ist. Aber dazu kommen wir jetzt auch noch in anderen Szenarien. Das zweite Szenario: das Unternehmen wird aktiv. Hier gibt es auch verschiedene Annahmen, Spekulationen. Lennart, kannst du dazu auch ein bisschen mehr erzählen?
Genau, also eine Variante wäre, dass das Unternehmen eben selbst die Konvertierbarkeit von ihren Aktien ermöglicht. Ansonsten könnte das Unternehmen, ich habe ja gesagt, gerade in diesem Verdrängungswettbewerb, in diesem Markt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es noch weitere Übernahmen gibt. Das heißt, man könnte ja auch die Shares über eine Kapitalerhöhung noch zusätzlich ausgeben. Damit würde man eben auch potenziell wieder noch mehr Liquidität schaffen und damit dann eben andere europäische Spieler übernehmen, wenn sich da eben was auftut. Ich glaube, die meisten Experten gehen davon aus, dass der M&A-Markt weiter sehr aktiv sein wird, weil das Geld immer noch billig ist. Von daher halte ich das noch für eine Möglichkeit. Und theoretisch könnte Haier natürlich auch ein Aktienrückkaufprogramm starten und so langsam die Aktien wieder einziehen.
Ja, beim Aktienrückkaufprogramm könnte man zunächst einmal zumindest aus kurzfristiger Perspektive erwidern, dass ein Aktienrückkauf ja zunächst einmal die Liquidität sogar noch weiter senken würde. Also wir kommen jetzt auch gleich zum Szenario 3. Es gibt ja auch noch größere institutionelle Anleger, Investoren, die vermutlich drin sind. Von einem wissen wir es genau. Das heißt, ein Aktienrückkaufprogramm würde kurzfristig erstmal dafür sorgen, dass er noch weniger Liquidität da ist, jetzt auch für andere rauszukommen aus der Aktie. Und darum bin ich mir unsicher, ob das so eintreffen wird und überhaupt jetzt mal dieser Punkt Unternehmen wird aktiv. Lennart, was hätte das Unternehmen davon? Das wäre mal so eine kritische Frage. Warum denkst du, würde es Sinn machen für das Unternehmen, hier aktiv zu werden und vielleicht so eine Konvertierung oder auch eine andere Maßnahme einzuleiten?
Also ich bin erstmal bei dir, dass es das am wenigsten wahrscheinliche Szenario ist, weil der Mehrwert für das Unternehmen einfach wirklich überschaubar ist und man die restlichen Aktionäre dann also auch vor eine eher schwierige Situation stellt, weil die Liquidität weniger werden würde. Gleichzeitig würde man aber schon auch Wert für die anderen Aktionäre schaffen, weil man ja die Aktien zu einem sehr günstigen Kurs erwerben kann. Denn man sieht ja, welche Bewertung in China und in Hongkong da ist. Und das ist eben der viel größere Teil der Marktkapitalisierung, der dort gehandelt wird. Aber genau deshalb denke ich eben auch, wird Haier sowas nicht machen, weil allein der ganze administrative Aufwand dafür und regulatorische Aufwand für dann eine relativ kleine Zahl von Aktien in Deutschland, halte ich das auch für nicht besonders wahrscheinlich. Und zudem wird es ja vermutlich auch das ein oder andere Agreement mit der Synex geben, wo man vermutlich oder vielleicht ja sogar so eine Einigung hat, dass man nicht einfach wieder diese Liquidität entzieht, weil das würde natürlich dieses gesamte Synex-Konstrukt auch etwas torpedieren. Und ich glaube nicht, dass da die Motivation dann allzu groß sein sollte.
Dann kommen wir zum dritten Szenario und das ist, glaube ich, so das aktuell brisanteste, was auch am heißesten diskutiert wird. Abverkauf der IPO-Helfer. Lennart, das musst du aber zunächst einmal den Zuschauern erklären. Worum geht's hier, beziehungsweise von wem ist hier eigentlich die Rede?
Genau, also wir können, glaube ich, auch den Link unten in die Videobeschreibung mit reinpacken, damit man das nochmal nachlesen kann von dem IPO 2018. Denn dort wurde ja einmal angekündigt, dass man von einer Preisspanne von 1 Euro bis 1,50 Euro den IPO machen möchte. Und da wurde schon gesagt, dass es drei Ankerinvestoren gibt, die sich an der Emission beteiligen. Und einer davon ist Rechi. Das ist ein taiwanesischer Kompressorenhersteller, der 20 Millionen Aktien von Haier gekauft hat. Und bis vor kurzem oder ja doch, bis vor kurzem gab es in den ganzen Börsenforum relativ viel Diskussion darüber, wie eigentlich diese Diskrepanz zu erklären ist und warum diese Angleichung nicht final stattfindet. Und es gab einen, ich sag mal, findigen Foristen, der sich dann die Mühe gemacht hat, auch mal nachzuschauen, was mit diesen alten Ankerinvestoren eigentlich ist, und hat auch diverse Investor Relations Abteilungen angeschrieben. Und er hat dann die chinesischen Geschäftsberichte gewälzt oder taiwanesischen Geschäftsberichte gewälzt von Rechi. Und da hat er dann rausgefunden, dass Rechi quartalsweise darüber berichtet, wie viele Aktien sie noch halten. Und da war eben zu sehen, dass in 2021 dieser Ankerinvestor eben langsam seine Position abgebaut hat. Und das bringt jetzt natürlich noch mal ein bisschen Erklärung in diese ganze Situation, weil ja eigentlich alle sagen, rational betrachtet müssten sich eigentlich die Kurse annähern. Und jetzt hat man zumindest mal eine gute Erklärung, warum es zu dieser Situation überhaupt kommen konnte, weil eben ein relativ großer Aktionär dabei war, seine Aktien wieder auf dem Markt abzuladen.
Für mich ist es auch eine schlüssige Erklärung. Ich frage mich aber, was wäre die Auswirkung? Jetzt wird ja, sag ich mal, im positiven Sinne darauf spekuliert, Rechi, andere sind draußen, der Verkaufsdruck ist weg und die Angleichung geschieht. Jetzt aber vielleicht mal ein anderes Szenario, was ich als Risiko sehe. Was, wenn Haier mit diesem Listing an der Sanex, was sie möglicherweise gar nicht mögen, weil es ja total diese riesige Diskrepanz gibt und auch extrem schlecht so für das Image, die einzige Aktie und noch nicht mal das läuft so wirklich. Was, wenn letztendlich nur darauf gewartet wird, dass diese großen institutionellen Investoren aussteigen, wie jetzt auch Rechi, mit denen man ja auch strategisch verbunden ist, denen möchte man natürlich jetzt nicht die Tür vor der Nase zuknallen. Was, wenn da gewartet wird und wenn die draußen sind, beschlossen wird, die Sanex oder dieses Listing einzustampfen? Zu sagen, jetzt sind für uns die wichtigen strategischen Investoren raus, wir stampfen das ein. Und zu was könnte das führen? Also das sind jetzt mal nur Annahmen. Das könnte dazu führen, das Listing wird eingestampft, die Aktie bricht rasant ein, weil alle noch raus wollen, und dann ist die Aktie erstmal nicht mehr handelbar. Das hatten wir schon bei russischen Werten, also dass das Listing eingestellt ist. Natürlich, ich wurde nicht enteignet, ich habe immer noch meinen Anteil an einem internationalen Konzern, ich habe immer noch die Dividende, aber ich komme nicht mehr aus der Aktie raus. Das sehe ich hier an der Stelle als ein mögliches Risiko.
Also da fallen mir zwei Punkte ein. Das eine ist erstmal die Sinex als Konstrukt. Finde ich, wie gesagt, ja erstmal interessant, gerade in der heutigen Zeit, wo man irgendwie relativ sicher an einem chinesischen Unternehmen gerne beteiligt sein würde. Und ich hatte auch eine Anfrage an die IR von der Deutschen Börse, die ja der Joint Venture Partner ist, geschrieben. Und da kam auch die Rückmeldung, dass die Sinex sogar eher weiter ausgebaut werden sollte und die Produktentwicklung jetzt auch in China gestärkt wird. Also meine Hoffnung wäre da eher, dass die Sinex sozusagen noch versucht, weitere chinesische Unternehmen an diesen Börsenplatz im Prime-Standard auch zu holen, um einfach diesen Zugang zu ermöglichen für noch andere Unternehmen. Von daher wäre ich da erstmal recht positiv und sehe das erstmal zumindest von der Sinex-Seite nicht als großes Risiko. Dein anderer Punkt war ja, dass Haier selbst, wenn strategische Investoren sich verabschieden, vielleicht diesen Gedanken hat. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Rechi als strategischer Investor wirklich gesehen wird, wenn man bedenkt, es ist ein operatives Unternehmen. Also es gab drei Ankerinvestoren, die anderen beiden waren im Prinzip Fonds, während Rechi ein operatives Geschäft hat. Also meine Vermutung wäre jetzt, dass es da wahrscheinlich eine gute Connection gibt zwischen Haier und Rechi und deswegen man sich da beteiligt hat. Aber ich meine, wer ein operatives Geschäft hat, hält normalerweise dann nicht so eine Mini-Beteiligung an so einem gigantischen Konzern. Das ist schon sehr untypisch. Ja? Das würden die Aktionäre von Rechi vermutlich auf Dauer auch eher seltsam finden. Deswegen finde ich das eine völlig normale Entwicklung, dass Rechi sich nun wieder von diesen Aktien trennt. Das würde ich eher als den normalen Weg erachten. Und dann müssten jetzt, und das ist dann eben der spannende Punkt, eigentlich andere Institutionelle hoffentlich mal dazukommen, die sich dann stattdessen beteiligen. Und Rechi hat am Ende, wenn man es jetzt mal zurückrechnet, 2018 war die Emission dann zu 1 Euro. Man steht jetzt bei 1,70 Euro. Sie sind jetzt im Prinzip seit einem Jahr dabei, langsam ihre Aktien abzuverkaufen. Haben sie am Ende doch einen ganz guten Schnitt gemacht. Dann waren sie 3 Jahre in Summe dabei und haben insgesamt dann doch eine stattliche Performance pro Jahr gemacht. Und dass sie aber sich jetzt verabschieden, ist eben damit zu erklären, dass sie ein operatives Geschäft haben, was finanziert werden muss.
Es bleibt extrem spannend. Also ich glaube, man kann es so auch entnehmen an der Diskussion. Ich finde das Szenario natürlich auch riesig spannend, habe aber einfach auch mal probiert, so ein bisschen aufzuzeigen, ja, warum steigen vielleicht keine Hedgefonds ein? Warum ist nicht schon längst Paul Singer oder irgendjemand da reingegangen und hat gesagt, so zack und oben ist das Ding? Das haben wir mal probiert, ein bisschen zu beleuchten und wollen das Ganze natürlich jetzt weiterspiegeln an euch, an alle, die zuschauen. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wie seht ihr das? Welche Punkte haben wir noch gar nicht genannt und sollte man eigentlich noch nennen? Und hier wollen wir natürlich auch nochmal betonen, keine Anlageempfehlung. Lennart, du bist, glaube ich, auch investiert. Das legen wir auch genau an der Stelle immer offen, transparent. Vielen Dank für dieses heutige Video, für deine Beiträge. Uns ist das als SDK einfach immer wichtig, auch so ein bisschen zu connecten. Wir sind ja eine Aktionärsgemeinschaft und das ist ja gerade auch dieser Austausch mit anderen YouTubern, auch mit anderen einfach Marktteilnehmern, Investoren. Hier auch bei Haya haben wir beide, glaube ich, so viel Input auch von anderen bekommen, die Quellen geliefert haben, Recherche geliefert haben. Und wir hoffen, dass das einfach motiviert, sich selber mit solchen Situationen auseinanderzusetzen. Lennart, nochmal ganz großes Dankeschön, dass du heute mit dabei warst.
Danke dir.